Moin Gregor, mal wieder eine Folge mit dir.
Moin Thomas.
Und moin Martin.
Hallo zusammen, hallo Thomas, hallo Gregor. Freue mich heute Abend bei euch zu sein.
Sehr schön. Gregor, du kennst den Martin.
Ja.
Meinst du, der muss sich selber vorstellen oder machst du das?
Natürlich stellt der Martin sich selber vor, aber ich wollte nur einen Satz verlieren, woher ich überhaupt den Martin kenne. Das haben wir nämlich dem Virus zu verdanken. Ich habe ganz viel mich eingewählt in schöne Online-Veranstaltungen. Eine davon heißt Foto-Online-Party von Benny Hallbauer und da sind der Martin und ich uns über die Füße gelaufen. Ja, und ja, der Martin ist Einzelcoach, Studiofotograf, Buchautor, Fotoreisender, sagte er aber am besten selber. Martin, bitte.
So ist es, ja, Gregor. Die Pandemie hat uns die letzten 2 Jahre ein bisschen auf andere Wege geführt, aber nichtsdestotrotz, so haben wir uns beide kennengelernt. Und um mich eben nochmal vorzustellen, eben mein Name ist Martin Buschmann und ich komme aus Konstanz am schönen Bodensee, ganz unten im Süden von Deutschland. Da habe ich seit 30 Jahren mein Fotostudio für Werbe- und Industriefotografie, habe den Beruf des Fotografen also ganz klassisch gelernt, richtig mit Ausbildung und anschließendem Studium und bin eben seit 30 Jahren selbstständig. Im Studio ist der Schwerpunkt auf Porträt, Industrie, Werbefotografie und 2021 hatte ich mein 10-jähriges mit meinem Label Mai Reisefotografie, heißt das. Und da veranstalte ich Fotoreisen in die schönsten Länder dieser Welt. Und ja, das ist ja auch so ein bisschen das Thema, über das wir heute Abend dann sprechen werden.
Bevor wir zu den Reisen kommen, Martin, ich habe in deiner Vita, so wie du es eben auch gesagt hast, gelesen, gewerblicher Fotograf. Jetzt haben wir ja ganz viele Hobbyfotografen an Bord als Hörer. Kannst du denen so einen kurzen Abriss vielleicht mal geben, was man als gewerblicher Fotograf alles so treibt?
Was man als gewerblicher Fotograf alles so treibt? Ja gut, sagen wir mal so. Der größte Unterschied ist sicher der, dass ich mit der Fotografie meinen Lebensunterhalt verdiene, meine Brötchen fülle, meinen Kühlschrank fülle und letztendlich Auftragsarbeiten durchführe. Der Hobbyfotograf, der engagierte Amateurfotograf sind ja in dieser kommoden Situation, sage ich immer, dass sie keinen Zwängen von außen auferlegt sind und wirklich Fotos machen können, ganz wild und wie sie wollen und was sie wollen. Und das ist natürlich als gewerblicher Fotograf nicht so. Du bekommst Aufträge, ein Produkt in ein bestimmtes Licht zu setzen und musst so ein bisschen, sage ich mal, aus der Krähe die Nachtigall machen. Das ist so ein bisschen die Werbefotografie. Kunden dafür sind oft Werbeagenturen, die in Zusammenarbeit mit ihrem Kunden eben ein neues Produkt launchen wollen. Und dafür werden eben entsprechende Fotos gebraucht. Und in der Regel wird dann ein professioneller Fotograf dafür engagiert, der das einmal im Studio dann umsetzt, mit Models, ohne Models, reine Produktaufnahmen für den Webshop, fürs Internet, für Kataloge, für Messen, für Großplakate etc. Und das ist auch so ein bisschen die Rechtfertigung für mein Fotostudio, in dem ich hier gerade sitze. Das sind in Summe 500 Quadratmeter, die wir hier haben, also richtig schön Platz mit einer hohen Decke, dass wir auch hier auf die Leiter steigen können. Wir haben also 6 Meter Deckenhöhe und können hier auch also richtig große Maschinen drin fotografieren. Das ist so ein bisschen der Alltag des Werbe- und Industriefotografen.
Ist das klingt so ein bisschen, also wir als Hobbyfotografen haben die schöne Welt und du musst das Grausame fotografieren? Böse gesprochen? Oder anders gefragt. Wie schaffst du es da, sag mal, dein Ding da auch ein bisschen reinzukriegen? Ich meine, ich habe auch schon mal ein bisschen auch gegen Geld was fotografiert und dann weiß man ja, welchen Auftrag man kriegt und welches Briefing man kriegt und wie das da funktioniert. Schaffst du es da auch, deine Handschrift da unterzubringen oder wie funktioniert das?
Ja, also wie gesagt, jetzt mache ich den Job seit über 30 Jahren und lebe seit über 30 Jahren davon. Und ich glaube, ich würde das nicht tun, wenn ich das so nicht schaffen würde. Ne? Also es ist wirklich ein Riesenspaß, eine Riesenherausforderung, jeden Tag aufs Neue, sich da quasi auch jeden Tag als Selbstständiger neu zu erfinden, kreativ zu sein und eben solchen Produkten dann auch seine eigene Handschrift mitzugeben, sei das hier im Fotostudio mit der Lichtführung oder wenn man das Produkt eben mit bestimmten Models kombiniert oder einen bestimmten Bildstil dann natürlich auch wiederum dem Kunden verkauft, seinen eigenen Bildstil. Ich meine, die Kunden buchen mich ja nicht, weil ich der beste Fotograf der Welt bin, das bin ich sicher gar nicht, sondern ich habe meinen besonderen Stil, ich habe meine Art und das ist sicher der Hauptgrund, warum ich gebucht werde. Das sind Dinge wie Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, einfach auch wirtschaftliche Gründe, die nachher entscheiden, warum man gebucht wird. Und dann natürlich, dass man im Ganzen mit seiner kreativen Ader das i-Tüpfelchen aufsetzt und dann im Endeffekt für den Kunden nachher ein schönes Foto dabei rauskommt. Und das ist natürlich dann schon so das Ziel am Ende des Tages. Und wenn sowas dann klappt, dann glaube ich, sind alle zufrieden. Und dann darf man sich auch wieder ein bisschen selber auf die Schulter klopfen und sagen, jawohl, das hat halt wieder prima geklappt. Das ist der Grund, warum ich morgens wieder neu aufstehe und denselben Job vielleicht nochmal mache.
Ja, dann ist es trotzdem ja wahrscheinlich nicht so der selbstverständliche Weg von dem gewerblichen Fotograf zum Reisefotograf. Kannst du uns vielleicht schildern, wie du da von A nach B gekommen bist, also wie du diese Entwicklung genommen hast?
Also im Endeffekt war es für mich aber doch die logische Konsequenz, von der Werbefotografie zur Reisefotografie zu kommen. Ich habe das mal in einem Interview, wurde es mal so beschrieben, der Buschmann sei einer, der die Gelegenheit sofort beim Schopf packt und daraus wieder eine neue Idee kreiert. Bei den Werbeindustriefotografen gibt es viele Fotografen, die haben sich einfach spezialisiert. Zum Beispiel der eine fotografiert nur Essen, der andere fotografiert nur Autos. Und wie ich ja erzählt habe, komme ich aus Konstanz hier am schönen Bodensee. Und da haben wir einfach nicht diese Industrie, dass du zum Beispiel nur Autos fotografieren könntest oder nur Luftfahrt. Oder Fahrräder, was auch immer. Spezialisieren kann man sich hier nicht. Also ich musste von Anfang an auf allen Hochzeiten, auf allen Genres der Fotografie tanzen. Und meine erste Reise nach Afrika, Afrika ist so mein Lieblingsland, was ich sehr gerne bereise, das war meine Hochzeitsreise, die uns die Freunde damals geschenkt haben. Und die hätten wir uns nie leisten können, wenn es eben nicht die Freunde damals zusammengelegt haben. Wir waren auf Fotosafari in Tansania und da kam dann natürlich dazu, dass ich wirklich die Kamera mitgenommen habe. Selbstverständlich habe ich auch im Urlaub die Kamera dabei. Stand auch im Ehevertrag bei meiner Frau im Kleingedruckten. Kamera kriegt immer eine extra Bett. Wenn wir drei Betten im Zimmer haben, dann gehört eins der Kamera, eins meiner Frau und eins ist, wenn noch eins übrig bleibt, dann kriege ich auch noch eins. Ne? Und dann habe ich natürlich da auf Safari fotografiert und habe die Bilder nachher dem Reiseveranstalter angeboten. Und die haben dem so gut gefallen, dass der gesagt hat, du Martin, darf ich die Bilder benutzen für meine Marketingaktivitäten? Und wenn ja, außerdem lass uns doch was zusammen machen, lass uns doch irgendwie Fotoreisen zusammen anbieten in die schönsten Länder dieser Welt. Und so kam dann wieder eins zum anderen. Also aus dem Privaten wurde dann wieder natürlich eine neue Idee und Reisen ist wirklich so mittlerweile zu meiner Passion geworden. In den letzten zwei Jahren natürlich schwierig, aber im Endeffekt, es geht ja wieder weiter und ich bin auch gerade frisch aus dem Urlaub wieder zurück. Wir waren gerade auf Lanzarote.
Ist das ein Geschäftsmodell von dir, das mit den Kooperationen? Weil die andere Geschichte, die ich mitbekommen habe, ist das mit dem Luigi oder Novoflex, Segafredo, selbst Thermacare als Kooperationspartner dabei ist, wo ich echt schmunzeln
absolut,
musste.
Absolut, absolut. Ja.
ist das eine Art Geschäftsmodell? Oder, weil ich habe in meinem Hinterkopf, ich habe öfters Green-Dollar-Projekte. Ne? Also ich bekomme was und gebe irgendwas, aber da fließt kein Geld. Ist das auch so ähnlich bei dir oder ist das irgendwie, hat sich das so angeboten oder ist das tatsächlich ein Geschäftsmodell?
Also im Endeffekt ist das natürlich eine gute Idee, so wie du das auch machst. Und letztendlich ist das Netzwerken eigentlich der Grundgedanke dahinter. Ich bin ja hier so ein Einzelkämpfer, der hier jeden Tag in seinem Studio sitzt und morgens aufsteht und sich überlegt, so was mache ich denn heute, damit ich heute Abend wieder was zu essen im Kühlschrank habe oder damit ich eben ein schönes Foto gemacht habe. Und wenn du das über Jahre hinweg machst und kämpfst da alleine vor dich hin, erkennst du irgendwann, dass es viel, viel besser ist, wenn du dich mit anderen Menschen zusammentust, die eben auch etwas können, die eben auch eine Leistung haben, die sie erbringen. Und wenn die zwei Leistungen, Fotografie und sagen wir mal, nehmen wir jetzt nicht Thermak her, nehmen wir mal Segafredo, weil ich sehr gerne Kaffee trinke, dann ist das eine gute Sache, ne? Zum Beispiel Segafredo ist dann auch Kunde bei mir hier im Studio geworden und insofern fotografiere ich natürlich auch für Segafredo als solches. Aber ich glaube, da erzählen wir dann später noch mehr dazu. Der Sinn und Zweck des Ganzen ist dahinter, dass du zusammen mit anderen Menschen im Netzwerk viel, viel mehr erreichst, als wenn du alleine jeden Tag vor dich hinkämpfst.
Du scheinst ja auch so ein Typ zu sein, der da jetzt nicht vor zurückscheut. Ne? Mancher hätte ja, sagen wir mal, ein bisschen Respekt oder Angst oder denkt, oh, das funktioniert eh nicht. Holst du da mal eine blutige Nase oder sagst du, Mensch, mein Ergebnis ist gut, ich überzeug die mit meinen Fotos und dann funktioniert das von alleine?
Du holst ja auch jeden Tag irgendwo eine blutige Nase. Das ist, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Ne? Also um irgendwo hinzukommen, um irgendwo deine Partner zu finden, mit denen du zusammen... Nehmen wir jetzt einfach auch den Amateurfotograf, ne, der gerne mit anderen vielleicht mal rausgeht zum Fotografieren. Dann trifft man sich und macht einen Streetwalk, einen Citywalk oder sowas. Und dann gibt es Leute, mit denen passt das besser, mit denen ist man dann auf einer guten Wellenlänge. Und dann gibt es halt wiederum Leute, mit denen passt das nicht so gut. Die wollen dann vielleicht eher so ihr eigenes Ding machen oder wollen sich profilieren. Und solche Geschichten hast du natürlich im Business als auch im Privaten, hast du das jeden Tag. Und wenn du dann halt einfach dir eine blutige Nase holst, dann musst du einfach die Nase putzen und weiter geht's zur nächsten Geschichte. Und dann kann man wieder ganz tief einatmen, wenn die Nase wieder frei ist.
Ja, interessant. Also so wichtig bisher auf die Entfernung kennen wir uns ja nur, kennengelernt habe, machst du das auf Reisen ja auch. Also auf Reisen kooperierst du ja auch. Wäre ja, glaube ich, auch ziemlich langweilig, in einem interessanten Land zu sein und dann nicht mit Land und Leuten, die vor Ort sind, zusammenzuarbeiten. Vielleicht kannst du dazu was erzählen. Also wie erschließt du dir und deinen Teilnehmern so ein fremdes Land?
Ja, das war jetzt natürlich ein Riesenthema, die letzten 2 Jahre, wo ich nicht reisen konnte, dass man genau dieses Netzwerk, was ich mir natürlich über Jahre aufgebaut habe, dass man das nicht verliert. Ja? Gerade bei der Reisefotografie ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass ich Partner in den Ländern vor Ort habe, auf die ich mich hundertprozentig verlassen kann. Banales Beispiel, du stehst mit den Gästen der Fotoreise in Kenia am Flughafen und sollst abgeholt werden und du hast da einen Partner, auf den du nicht verlassen kannst, dann stehst du da in Kenia mit 6 Leuten, alle haben eine Kameraausrüstung mit 15.000 Euro oder sonst irgendwie dabei und der holt dich nicht ab, dann ist die Kameraausrüstung aller 6 Teilnehmer ganz schnell weg. Also das ist, gerade auf Reisen ist das ganz, ganz wichtig und das ist ein Netzwerk, was ich mir jetzt wirklich über Jahre aufgebaut habe, eben also über 2011 habe ich damals damit angefangen, myreisefotografie.de zu gründen und seitdem Reisen durchzuführen. Und das sind ganz tolle Menschen, mit denen ich zu tun habe, wo ich auch wirklich lange Zeit dafür gebraucht habe, die in diesen Ländern zu finden, um mich eben darauf verlassen zu können, dass dann vor Ort alles funktioniert. Angefangen bei der Logistik bis hin zu den Unterkünften, bis hin natürlich auch zu den Events, zu den Eigenheiten des Landes, zu den Kulturstätten des Landes, die Touren, die wir zusammen machen etc., dass das alles funktioniert, das war natürlich schon ganz wichtig. Und da hat mir wiederum natürlich auch meine jahrelange Erfahrung hier im Netzwerken aus dem täglichen Business herausgeholfen, auf die Leute zuzugehen. Und das dann natürlich zum Teil in Sprachen, die ich nicht wirklich spreche. Des Englischen bin ich mächtig, des Französischen bin ich mächtig, aber des Italienischen. Aber damit hört es dann auch schon auf. Und wenn du in arabischen Ländern unterwegs bist oder in asiatischen Ländern wie Kambodscha zum Beispiel oder Myanmar, da ist das halt eine andere Geschichte. Aber da darf man einfach die Angst nicht verlieren, da muss man auf die Menschen zugehen. Und es gibt ja den Spruch, gleich und gleich gesellt sich gern. Und ich glaube, so muss man das sehen. Man zieht dann auch die Leute an, die zu einem passen. Die Spreu trennt sich da ganz schnell vom Weizen und genauso ist es auch mit den Teilnehmern bei meinen Workshops. Also da merkt man schon immer gleich, das passt einfach. Und das auf allen Ebenen, einmal auf der Teilnehmerseite, einmal auf der Seite der Veranstalter und Menschen, mit denen ich in fremden Ländern zu tun habe.
Ich meine, du machst das ja auch, bist ja jetzt nicht ganz unbekannt. Du hast ja deine YouTube-Videos. Man bucht dich ja, weil man dich durch YouTube kennt. Ne? So was Ähnliches hat, ich weiß, du kennst wahrscheinlich auch den Frank Fischer, ne? Der macht ja auch seine Reisen, der hat mir das auch so erzählt, ne? Die Kanäle, dann zieht man, ne? Gleichgesinntes genau. Publikum an, man kennt die Persönlichkeit, man bucht ja da wirklich nicht ins Leere, also in die Katze nee, in den Sack.
Ist ja auch ganz wichtig.
Das ist ja auch, ist ja auch nicht gerade, sag mal, ist ja auch keine Schnapperpreise sowas, ne? Weil da gehört so viel dahinter, ne? Wie du gerade sagtest, ne? Da muss ein Scout da sein, da muss ein Guide da sein, das gehört alles dazu, neben dem Fototechnischen.
So ist es.
Ich selber habe jetzt noch nie eine Fotoreise gemacht, ich weiß auch nicht, ob ich der Typ dafür bin.
Okay.
Mhm. Weil ich wüsste gar nicht, ist das jetzt Streetfotografie, ist das Reportage, ist das People, ist das Landschaft, Tiere, was auch immer. Weil wenn ich so eine Reise buche, dann hätte ich, wahrscheinlich gibt es bei dir da so eine Überschrift, ne, wie die Big Sicher. Five werden fotografiert oder irgend Sicher. Sowas.
Ja.
Was ist denn jetzt für einen, der sagen wir, in Fotografie nicht ganz so da ist, was ist denn typische Reisefotografie für dich?
Ja gut, also im Endeffekt, der Klassiker ist ja der, dass jemand, der dieses schöne Hobby der Fotografie hat, der geht in den Urlaub und fotografiert. Ne? Und dann wird er ja rein theoretisch mit allen Genres der Fotografie konfrontiert. Da spielt der Citywalk spielt eine Rolle, Streetfotografie, Porträtfotografie, Landschaftsfotografie. Die Liste ist lang, ne? Die man da aufzählen könnte.
Das kommt alles bei dir vor.
Und im Endeffekt kommt alles bei mir vor, aber natürlich auf unterschiedlichen Reisen. Ja?
Ja,
also ich, wenn ich nach Kenia in die Masai Mara, in dieses Naturschutzreservat fahre, dann ist wahrscheinlich die Street Photography kein Thema, sondern es geht dann eben um Wildlife-Fotografie. Genau. das ist dann Street Photography, wenn der Fotograf vor dem Löwen wegläuft, wahrscheinlich.
Genau.
Das ist dann,
Reportage.
Oder vor den Elefanten flüchtet, genau, dann haben wir ein Thema. Aber wie gesagt, die Reise letztendlich bestimmt das fotografische Thema. Und
klar.
Es gibt natürlich auch Reisen, die ich anbiete. Zum Beispiel Sizilien ist so ein Thema. Ich bin selbst auf Sizilien geboren, habe da die ersten 8 Jahre meines Lebens verbracht. Und auf Sizilien, das ist so ein klassischer, sage ich mal in Anführungszeichen, Urlaub, Fotourlaub, den wir dort verbringen, weil wir dort wirklich alle Genres der Fotografie werden mal konfrontiert. Landschaftsfotografie, Streetfotografie, Citywalk etc. etc. Und da versuche ich natürlich eben die Skills der Leute rauszukitzeln und wirklich auch denen mit Rat und Tat beiseite zu stehen, um sie wirklich in dem, wo noch die Schwächen dann sind, sie wirklich da zu pushen und ihnen in der Fotografie quasi, dass sie hinterher in der Lage sind, das i-Tüpfelchen noch auf das Ganze aufzusetzen. Ne?
Was würdest du denn sagen, welches Wissen oder besser gesagt, welche Erfahrungen sind wichtig für Reisefotografie? Also ich meine jetzt nicht die 3 Sachen, an die man vielleicht zuerst denkt, ne? Also Kamera, Objektiv, ordentlicher Rucksack. Wenn du jetzt nur noch ein 4. nennen dürftest, ja, was dann natürlich auch weltweit Benefit bringt, was würdest du denn da nennen?
Das Lust der Leute, gemeinsam in einem Team zu fotografieren und da wirklich so ein bisschen diese Gruppendynamik, da muss man Lust drauf haben, ne? Dass man eben nicht alleine zum Fotografieren geht, sondern wirklich bereit ist, open-minded ist, auch von den anderen da was anzunehmen, von dem Coach was anzunehmen. Einfach so diese Offenheit, dieses Neugierigsein, was ja, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Thema ist für die Fotografie. Also wir haben einerseits die Technik und dann haben wir die kreative Seite. Und das sind ja die 2 Hauptpunkte, die wir im Endeffekt zusammenbringen müssen. Wir müssen einmal mit der Technik umgehen, um ein gutes Foto zu machen. Und wir müssen andererseits kreativ werden. Und das ist oftmals so, das sind so die beiden Antagonisten, die beiden Gegenspieler, die oftmals den Menschen da so ein bisschen Probleme machen. Der eine ist mehr mit der Technik beschäftigt und der andere ist eher der Kreative, hat aber die Technik nicht im Griff. Und da diese 2 Punkte zusammenzubringen auf so einer Fotoreise, das ist so ein bisschen die Herausforderung für mich. Und das klappt in der Regel eigentlich auch ganz gut, wenn die Leute dann eine Woche mit mir unterwegs waren.
Gemeine indiskrete Frage. Wir hatten vor ein paar Wochen die Valerie Jardin hier im Interview und sie sagte, ich komme gerade drauf, weil du sagtest, die einen mehr Techniken, die anderen mehr Kreativität. Sie hat das nach Geschlechtern aufgeteilt. Ja, sie macht auch seit vielen, vielen Jahren Seminare, hat sich auf Streetfotografie spezialisiert und hat gesagt, ja, eigentlich fragen immer die Männer nach Technik und die Frauen eigentlich mehr so fragen mehr so das Gestalterische. Kannst du das bestätigen?
Ja, also das ist ein Klischee, was sicher auch irgendwo seine Berechtigung hat. Aber ich möchte ein Gegenbeispiel erzählen. Ich habe zum Beispiel sehr viel Pärchen mit auf der Reise, wo beide sehr gerne fotografieren. Oder oftmals ist es so, der eine von beiden filmt und der andere fotografiert. Ne? Und das lässt sich da nicht festmachen. Also manchmal ist es die Frau, die die besseren, kreativeren Fotos macht, weil sie sich nicht so mit der Technik beschäftigt. Und oftmals ist es der Mann, der die besseren Fotos macht, weil er sich eben mit der Technik mehr beschäftigt und somit natürlich ein scharfes Bild nachher zustande bringt, ne? wo beim anderen Bild die Schärfe auf dem falschen Punkt liegt zum Beispiel. Ne? Also das würde ich jetzt mal so nicht an Geschlechtern festmachen wollen. Das ist ein Klischee, das mag sicher stimmen, aber im Endeffekt nein, kann ich so nicht bestätigen.
Bist du da alleine unterwegs oder hast du da noch einen Co-Trainer dabei?
Es gibt Reisen, wo ich einen Co-Trainer dabei habe, aber das hängt immer an der Anzahl der Teilnehmer.
Ach so, ja klar. Hm. Ja, also wie groß sind denn die Gruppen so ungefähr?
Ja, also es ist, sobald die Gruppe 6 Teilnehmer überschreitet, sind wir zu mehreren Coaches unterwegs. Ne? Es gibt zum Beispiel die Mallorca-Fotoreise, die oft sehr gut gebucht ist. Da haben wir oft 12 Teilnehmer und dann mache ich das zusammen mit meinem alten Fotografenfreund, mit dem ich jetzt auch mit dem Luigi, dem Old Fiat Oldtimer nach Sizilien fahre, dem Gerion Römer, und dann sind das 2 Coaches, sodass ich wieder 6 Leute auf einen Coach dann reduzieren, damit das eben Sinn macht, damit jeder entsprechend da was mitnehmen kann.
Ja, sollen wir mal über den Luigi reden? Die Geschichte fand ich jetzt echt lustig.
Okay, ihr kennt also beide die Geschichte. Luigi kennt ihr schon, dann wollen wir sie mal unseren Gästen erzählen. Also wir hatten ja die letzten 2 Jahre ein bisschen ein Problem mit der Reiserei. Und natürlich hatte ich als in der Kreativbranche und auch gerade hier zum Beispiel im Fotostudio, ich habe ja viele Kunden aus der Hotel-Event-Gastronomiebranche, genau diese Branchen, die alle betroffen sind. Also das eine Standbein im Fotostudio ist mir weggebrochen und das zweite Standbein, die Reisen, sind mir auch weggebrochen. Also eigentlich 2 Standbeine in der Hoffnung, dass immer eins funktioniert, und in dem Fall hat es mich natürlich, hat mir richtig die Faust ins Gesicht geschlagen. Ne? Ja, und dann bin ich erstmal so ein bisschen in so eine Lethargie verfallen, und die ersten 3 Monate, ich kam gerade von der Mallorca-Fotoreise zurück, wir haben am Sonntag Mallorca verlassen und es war einer der letzten Flieger, der von Mallorca noch wegging, sonst hätten wir dort bleiben müssen für die nächsten paar Wochen, und und dann war das Reisen erstmal vorbei. Und dann saß ich dann hier so in meinem Studio und wie gesagt, stehe dann morgens auf und überlege mir, was könnte ich denn heute machen? Ach, das könnte eine Idee sein. Und dann fiel mir natürlich ein, geht ja nicht, ist ja Corona, geht ja nicht, kann man nicht machen. Und jetzt steht hier hinter mir, ihr seht es im Bild, unsere Zuhörer sehen es jetzt vielleicht nicht, aber hinter mir ist eine Garage und da steht ein alter Fiat 500 Oldtimer Baujahr 67 steht da drin. Und dieser Oldtimer, dieser Fiat 500, das ist das Auto, mit dem meine Eltern, mein Bruder und mich damals auf Sizilien im zarten Alter von 8 Jahren, als ich da noch gelebt habe, zum Strand gefahren haben. Und dieses Auto, das stand jetzt über Jahrzehnte, ich habe das 97, habe ich das Auto hierher nach Deutschland geholt, habe es hier abgestellt in der Garage, wohl wissend, dass es nicht schlechter wird da drin, aber halt auch nicht besser. Und dann habe ich beschlossen, das Auto, das fahre ich jetzt wieder nach Hause. Der Luigi, so heißt er, der muss jetzt wieder zurückgefahren werden nach Sizilien. Und die Idee ist eben, mit meinem Fotografenfreund zusammen von Deutschland aus ganz Italien zu durchfahren, um dann irgendwann eines Tages unten in Sizilien anzukommen und den Luigi wieder nach Hause zu bringen, nach Catania, in den Wohnort, wo ich damals geboren wurde. Und das ist unser aktuelles Projekt aktuell. Und auch während Zeiten von Corona haben wir das gestartet. Und bis dato, bis heute sind wir also bis Rom gekommen. Und jetzt an Ostern geht's wieder weiter. Wir machen das also in mehreren Etappen, weil sich relativ schnell rausgestellt hatte, nach unserem ersten Testballon, wo wir bis zum Comer See gefahren sind, wir hatten so viel Pannen mit dem Auto und wir wussten, das Auto, das schafft das nicht in einem Mal. Wir waren so blauäugig, haben uns überlegt, wir fahren das in einem durch, ne, zwei Wochen lang, sind ja nur 1800 Kilometer, das kriegen wir hin. Und nach den ersten paar hundert Kilometern hatte ich schon rausgestellt, das klappt so nie und nimmer, das müssen wir anders lösen. Und ja, insofern, wir fahren das in mehreren Etappen, sind bis dato in Rom angelangt und jetzt im April geht es wieder weiter gen Süden.
Das heißt ja Fehler in allen Teilen, ne? Aber das ist ja nicht unbekannt. Ne?
Ja, aber im Italienischen gibt es diese Übersetzung nicht. Fiat ist, nicht? Ist ja Ferrari eigentlich. Ne?
Natürlich.
Ja. Das ist italienische Ingenieurskunst, ne? At its best.
Ja, absolut, absolut. Also der Fiat 500 steht dem VW Käfer von damals in nichts nach. Ne? Topolino, Klimaanlage schon beide gehabt, alles. Die Seitenfenster zum Aufstellen, ihr wisst das. Ne?
Ja, wenn man mal den Schlüssel vergessen hat.
Die Käfer auch noch. Kein Problem, greifst du oben rein ins Faltdach.
Genau. Alles gut. Nee, ich dachte nämlich, dass der wäre schon angekommen, aber der hat ja noch nicht mal die Hälfte des Weges hinter
sich. Der hat noch nicht mal die Hälfte des Weges. Wir sind noch mittendrin im Projekt. Idee des Ganzen ist ja hinterher eine Live-Reportage, eine Multivisions-Show, Dia-Show hat man es früher genannt, zu erstellen, um dann auf Fotofestivals wie zum Beispiel Zings oder Grenzgang, wir im Süden hier, wir haben die Mondologia, dort diesen Vortrag zu zeigen, diesen Roadmovie, was uns eben auf dieser ganzen Reise passiert ist, weil natürlich filmen und fotografieren wir das Ganze mit Drohne und verschiedensten Kameras und mal gucken, da gibt es so ein YouTube-Video, wo wir den Luigi beladen, was wir da alles so reinpacken in dieses kleine Auto an Fotoequipment.
Selbst Menschen passen dann noch rein. Ne?
Und mein Partner, der Gerion, der ist 1,88. Ich weiß nicht, wie groß seid ihr beide hier?
Fast, ja.
Fast.
Ja,
dann passt ihr auch rein. Ich lade euch hier mit ein, auf eine Runde mitzufahren. Kommt mal mit, treffen wir uns in Italien irgendwo und dann drehen wir eine Runde zusammen in Rom oder sowas. Und gehen Cappuccino trinken.
Die finde ich echt lustig, also weil... ich glaube, wir hatten auch mal den Sebastian Schmidt hier, der irgendwie von zu Fuß über die Alpen gegangen ist. Ne? Und also, das scheint ja auch so eine Art Geschichte zu sein, so ein, ich will jetzt nicht sagen Lebenstraum, aber es ist doch schon knapp nah dran. Ne? Wenn du sagst, klar, du nimmst das Vehicle Auto und transportierst das so durch das Land deiner Heimat, finde ich eigentlich eine lustige Idee. Also, dass man da auch alles fast mit kombinieren kann. Ne? Du kannst die Technik kannst du machen, also du kannst über Autos reden, du kannst über Landschaften reden, du kannst über Leute reden, die du triffst, ne? Weil da gibt es ja zwischendurch wahrscheinlich immer tausende Topolino-Fanclubs oder irgend sowas. Du kannst Events veranstalten.
Absolut, genau.
Also das ist ein Dauerplayer, ne? Oder?
Also ja, also
eigentlich ist das Ziel gar nicht anzukommen, sondern immer unterwegs zu sein, oder?
Im Endeffekt ist das Ziel schon irgendwann anzukommen, das Projekt irgendwann abzuschließen, weil auch da ist es natürlich, es ist im Endeffekt ein wirtschaftliches Projekt. Wir investieren vor, um dann irgendwann auch wieder davon ernten zu können. Und ich habe die Pannen erwähnt, die uns da passieren. Und deswegen sind auch die Sponsoren ganz wichtig, weil so ein Motorschaden ist ein Motorschaden und die Teile sind gar nicht so teuer bei dem kleinen Fiat 500, aber die Arbeitszeit, da ist es egal, ob du beim Mercedes oder beim Fiat 500 den Motor wechselst, die musst du halt einfach bezahlen. Ne? Aber der Clou an dem Luigi ist, da unsere Zuhörer ja jetzt hier kein Bild haben, ich habe den in den italienischen Farben lackiert. Also die eine Seite ist grün, in der Mitte ist er weiß und auf der anderen Seite ist er rot. Ne? Also das Tricolore. Ist schon ganz spitze, genau, die Tricolore. Und ist also ein ganz spezielles Auto und der öffnet uns natürlich Tür und Tor. Ne? Wenn wir, selbst die Italiener sind mittlerweile völlig vernarrt in diese kleinen Fiat 500s und wenn du dann wirklich da durch die Straßen fährst, dann stehen die Italiener schreiend am Straßenrand, Luigi, und winken Und es gibt also kaum, wenn wir irgendwo anhalten, ist sofort eine Traube drumherum. Und selbst wenn man in die Bergdörfer reinfährt, kommt sofort auf den Marktplatz irgendwer, der Luigi heißt und dir das natürlich auch sofort mitteilen muss, dass er auch Luigi heißt. Und dann wird ein Selfie gemacht und dann gibt es eine Einladung zum Essen, zum Spaghetti. Und insofern ist das so ein richtiger Door-Opener, der uns natürlich auch super Fotomotive dann wieder beschert. Ne?
Sind die alle miteinander verwandt?
Die Luigis? Bestimmt, bestimmt. Die alten Römer, die, ne? Also nach dem Cäsar bin ich mir sicher, hießen die alle Luigi.
Ja, aber ich habe mal gehört, ich weiß nicht, ob das FSK 18 ist, viele sind halt gezeugt in so einem Fahrzeug auch, ne? Behauptet man ja schon mal.
Also ich könnte jetzt auch sagen, dass ich auch gezeugt worden bin in dem Luigi. Man weiß es nicht genau. Ne? Auf jeden Fall gab es dieses Auto, als ich geboren wurde. 1967. Ja. Er ist 4 Monate älter als ich. Also das Wahnsinn. Könnte durchaus sein.
Ja. Gibt es denn, sag mal, wenn das fertig ist, also das, ich hatte gedacht, das wäre schon durch, dann hätte ich nämlich die Frage gehabt, ob man auch noch weitere Roadtrips in dieser Sorte machen kann, wie zum Beispiel Rolling Royce Home oder irgend sowas.
Oder in 80 Tagen um die Welt mit Luigi oder so.
Ne? Ja, ich dachte jetzt ein ganz anderes Modell halt, ne? So ein Rolls Royce, ne? Rolling Home oder irgend sowas, wäre doch auch eine Idee.
Wäre eine Idee, aber vielleicht für einen anderen Fotografen. Also ich bleibe dann schon bei meiner italienischen Ader. Und es ist dann eher, dass man, ich biete ja mit dem Luigi auch Fotoworkshops in der Toskana an. Das heißt, in der Toskana gehe ich also mit den Leuten, Teilnehmern der Fotoreise, nicht nur fotografieren, sondern wir gehen auch Fiat 500 fahren. Sprich, wir mieten für jeden Teilnehmer einen Fiat 500. Und jeder, der an der Reise teilnimmt, fährt seinen eigenen Fiat 500 zu den schönsten Plätzen in der Toskana, um dort zu fotografieren. Aber und sowas kann man natürlich dann in ganz Italien machen.
Martin, ist das dann, das ist aber dann so moderner, so ein Schickimicki mit Klimaanlage, oder ist das auch ein alter dann?
Auch ein alter.
Echt? Kann man die mieten, die alten?
Ja, also das war auch eine Bekanntschaft auf der Reise. Der Luigi hatte mal wieder eine Panne. Und dann bin ich eben in eine Werkstatt reingefahren in der Toskana und dann standen da so 10 von den alten Fiat 500s. Ne? Und der hat mir den dann repariert, innerhalb von einer halben Stunde lief er wieder, Luigi. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, sind das alles deine hier? Ja, er würde die vermieten. Dann sage ich, das ist prima, das machen wir. Ich komme nächstes Jahr wieder und dann miete ich die alle 10 und dann fahren wir mit denen durch die Toskana. Und so war es dann auch. Also Reisen ist einfach eine ganz tolle Geschichte. Du lernst tolle Menschen kennen und gerade wenn du dann noch so ein bisschen so ein lustiges Projekt hast, wie wir das gerade eben hier haben, das ist wirklich ein Riesenspaß, eine Riesenerfahrung und hat mir eben auch, hat mich aus meiner Lethargie in der Corona-Zeit rausgeholt. Man könnte jetzt sagen, ich bin jetzt fotografierender Kfz-Mechaniker. Ich habe also ein Praktikum in der Kfz-Werkstatt gemacht und war dann auch Praktikant des Monats und also insofern fotografierender Kfz-Mechaniker.
Also kann ich gut verstehen. Ne? Toskana habe ich auch schon zweimal bereist, fand ich total schön. Ich kann auch verstehen, du kommst daher, dass du da eine Beziehung zu hast. Aber ich möchte nochmal zurück nach Afrika, weil ich habe dich in einem Interview sagen gehört, dass das eigentlich dein Lieblingskontinent ist, beziehungsweise die beiden Länder, die du da immer bereist. Kannst du das vielleicht noch ein bisschen erklären, was das Besondere an Afrika ist?
Ja, sicher. Also Kenia, in dem Fall ist es die Masai Mara. Also man kennt ja die Serengeti. Und die Masai Mara ist ein Teil der Serengeti, allerdings auf der kenianischen Seite gelegen, während die Serengeti auf der tansianischen Seite liegt. Und da geht es halt wirklich um Wildlife-Fotografie. Und das ist halt wirklich noch Afrika pur. Ne? Also wenn du wirklich, du landest auf diesem Flughafen in Nairobi, in diesem Moloch, in dieser Großstadt und fährst dann, fährst du 6 Stunden durch dieses Rift Valley durch, um dann in dieser Masai Mara anzukommen. Und das Erste, was dir passiert, sobald du da reinfährst, dann guckt eine Giraffe hinter so einer Schirmakazie hervor. Ein Elefant läuft in 5 Meter Entfernung über deinen Weg und in der Ferne hörst du schon den Löwen brüllen. Das ist unbeschreiblich. Das sind Momente, die vergisst du einfach nicht. Dann diese spektakulären Sonnenuntergänge. Und das ist Natur pur. Und dann da noch zu fotografieren, dieses Privileg zu haben, Fotos mitzubringen, Film mitzubringen, das ist einfach, das sind Dinge, das vergisst du nicht mehr. Ne? Also wenn du einmal da warst, du liebst es oder du hast es. Ne? Und zum Glück, die meisten, die jetzt mit dabei waren, die lieben es und gehen auch immer wieder mit. Und das ist zum Beispiel auch das Schöne in Kenia, wenn du dort eine Woche in diesem Nationalpark drin bist, was du dort erlebst, das ist unbeschreiblich. Da reicht auch eine Woche vollkommen, um alles zu sehen. Und wenn ich das jetzt zum Beispiel ein bisschen mit Mallorca vergleiche, ne? Wir haben auf Mallorca haben wir die verschiedenen Hotspots, wo wir immer wieder zum Fotografieren hingehen. Und das ist auch jedes Mal anders. Ne? Die Sonne geht nie an derselben Stelle auf oder unter. Das Wetter ist immer anders. Die Klimabedingungen sind anders. Das Meer ist anders. Aber das ist nicht zu vergleichen natürlich, wie wenn du wirklich Auge in Auge einem Löwen gegenüber sitzt in 6 Meter Entfernung und der dir wirklich mit dem Teleobjektiv direkt in die Kamera reinguckt. Das ist wirklich noch Abenteuer. Ne? Und Namibia hat ja gerade so einen Riesenhype. Ne? Namibia ist ja gerade angesagt. Ne? Und das ist Afrika Light, sage ich immer. Das ist Afrika für Anfänger, Namibia. Das landschaftlich sicher wunderschön zum Fotografieren, aber nicht für Wildlife. Ne? Wildlife, das ist wirklich, das ist Kenia oder Serengeti und die Masai Mara. Das ist wirklich Abenteuer pur, wenn du da mit dem Jeep durchfährst. Das ist noch ein richtiges Abenteuer. Also das ist, ja, also ihr merkt, ich schwärme und kann es gar nicht richtig artikulieren. Mir kommen die ganzen Bilder im Kopf, die ich über die letzten 10 Jahre, also ich... Bis auf die letzten 2 Jahre war ich eigentlich jedes Jahr 2 bis 3 Mal dort. Und das ist sensationell. Also da kann ich nur empfehlen, wen das interessiert, schaut euch die YouTube-Videos an auf meinem Kanal. Da kann ich so ein bisschen so einen Einblick geben, was das Land Kenia da zu bieten hat. Das ist sensationell. Ne?
Werde ich reinschreiben in den Blog. Also alles, alle deine... Gerne. Ja. Selbst hin zum Luigi. Es wird alles dabei sein. Also da... könnt ihr was erwarten?
Super,
Gregor, du bist dran.
Ja, ich hab mir noch eine Frage notiert, die möchte ich eigentlich fast alle Fotografen fragen, die viel rumkommen. Mhm. Von daher möchte ich dich auch fragen. Jetzt weg von den Tieren doch nochmal so zu Land und Leuten. Ich habe immer wieder, auch während Corona jetzt in Deutschland erlebt, dass Menschen auf der Straße extrem merkwürdig reagieren, wenn sie merken, dass sie fotografiert werden. Und meine Frage an dich ist, obwohl wir alle, glaube ich, wir sind alle drei jetzt keine Soziologen, aber du kommst halt rum, vergleichst vielleicht auch schon mal Land und Leute. Was ist in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum los, was in Süditalien und in Afrika, würde ich mal unterstellen, schon mal gar nicht mit den Menschen los ist? Wo kommt diese Angst vor Kameras her?
Ja, das ist natürlich ein Thema, was... Also du hast jetzt speziell diese Erfahrung in der Corona-Zeit in Deutschland gemacht wahrscheinlich. Du
warst, ja, ich habe die davor vor der
Haustüre zum Fotografieren. Genau. Und hast Menschen fotografiert und hast dann mehr oder weniger schlechte Erfahrungen gemacht, weil die dich irgendwie angemotzt haben und nicht wollten, dass du sie fotografierst. Richtig?
Richtig, richtig. Und ich rede jetzt nicht von Betrunkenen oder Leuten in unglücklichen Situationen. Ich rede von Alltagssituationen. Also ich habe gerade vorgestern einen Kranführer zu fotografieren, der eine sehr interessante Sache gemacht hat. Sehr aufsehenerregend. Ein 30 Meter hoher Kran, der da was in so ein Riesenhaus reingerieft hat. Der hat sich darüber aufgeregt, dass man da ein Bild von macht. Und das sind Dinge, die ich kann hier nicht so ganz nachvollziehen.
Ja gut, du weißt ja nicht, ob da gerade irgendwelche Geheimnisse an diesem Kran dranhingen, die du da fotografiert hast und ob der sich vielleicht deswegen darüber aufgeregt hat. Das sind natürlich so Erfahrungen, die habe ich in Deutschland natürlich auch, gerade im Speziellen, wenn ich jetzt, nehme an, ich hätte jetzt den Job, diesen Kranführer zu fotografieren, weil ich eine Baudokumentation mache, ne? Dann muss das im Vorfeld alles abgeklärt sein, weil es könnte ja sein, dass an diesem Kran ein Betonteil hängt, was aus der neuesten Maschine irgendwo raus und alles noch streng geheim und das erstmalig hier verbaut wird und dass es davon keine Fotos geben kann. Das ist mal das eine. Das andere ist, ich würde es jetzt gar nicht mal von unserem Kulturkreis abhängig machen. Also, wie du gesagt hast, ich bin ja wirklich in vielen Ländern unterwegs, ne? Und dieses Phänomen, dass Menschen sich darüber ärgern, fotografiert zu werden, ist jetzt nicht mal nur in Deutschland so. Gerade Marokko ist auch ein Land, was ich sehr liebe und auch schon seit dem letzten Jahrtausend bereise. Das war Anfang des Jahrtausends zum Menschenfotografieren sensationell. Klar, du hast dann einen Bakschisch gegeben, du hast irgendwie einen Euro gegeben, aber mittlerweile stößt du auf so eine negative Resonanz dort in diesen Ländern und dass Menschenfotografieren in Marokko mittlerweile ganz, ganz schwierig geworden ist. Eigentlich schier nicht mehr möglich. Und dasselbe erlebst du auch hier, wenn du eben gerade in den letzten 2 Jahren hat man ja wirklich versucht, so ein bisschen selber hier vor die Tür zu gehen, hier Motive zu entdecken. Ja, gut, letztendlich, das sind einfach die Zeichen der Zeit, die wir da erleben. Ne? Also wenn ich jetzt hier rausgehe, gehe hier mit meinem fetten Teleobjektiv raus und fotografiere irgendwen, ohne mich mit dem irgendwie auseinandergesetzt zu haben, ohne den zu kontaktiert zu haben, dann denkt er natürlich, oh, der hat eine fette Kamera, das ist ein Profifotograf, der verdient mit meinen Bildern Geld.
So, der schießt mich ab.
Ja, schießt mich ab. Hm. Und stellt das irgendwo ins Netz und wahrscheinlich wird er noch reich damit oder generiert 10.000 Klicks. Dieses Instagram-Phänomen hilft uns da halt leider gar nicht. Auch wenn die Leute hier ins Fotostudio kommen und lassen sich fotografieren. Oh, ich sehe immer so schlimm aus auf Bildern. Das ist alles ganz schlimm und ich lasse mich gar nicht gerne fotografieren. Aber ich gehe jetzt zum Profi. Das ist die letzte Chance, die ich habe, weil wenn ich ein Selfie von mir mache, dann habe ich immer so eine lange Nase und so kleine Ohren. Das sieht immer ganz blöd aus. Und die auf Instagram, die sehen immer alle so toll aus. So, jetzt gehst du da los und fotografierst Leute. Die haben im Kopf, ich sehe grundsätzlich scheiße auf Fotos. Der nächste Gedanke, den die im Kopf haben, ist, der stellt es ja irgendwo online. Ja? Also irgendwelche Leute sehen mich dann, wie ich scheiße aussehe. Ja? Und schon hast du natürlich das Problem. Und um da nochmal auf den Kulturkreis zurückzukommen, egal ob das in Deutschland ist, ob das in Marokko ist, ob das in Afrika ist, Menschen fotografieren ist erstmal ein sehr schwieriges Thema. Und zweitens, ich empfehle wirklich jedem, wenn du Menschen fotografierst, dann unterhalte dich mit ihnen. Bau Kontakt mit ihnen auf. Ja? Mhm. Weil, wenn du das tust, auch hier in Deutschland, wenn du draußen vor die Türe gehst, nimmst deine Kamera, triffst ein Mädel, die sieht gut aus, dann sprich sie an und erzähl ihr einfach, was du vorhast und warum. Und spätestens in dem Moment, wo du sagst, du ganz banal gesagt, ich finde, dass du toll aussiehst, ich fotografiere gerne, darf ich ein Foto von dir machen? Spätestens dann wirst du das Eis brechen, weil die nämlich dann sagt, oh, da ist jemand, der findet, dass ich gut aussehe. Da ist jemand, der interessiert sich für mich. Da ist jemand, der fotografiert gerne. Das ist also nicht irgendwie ein Knipser oder ein Instagrammer, sondern der hat da, das ist dem sein Hobby, das ist vielleicht dem sein Beruf, egal. Ne? Aber der interessiert sich für mich. Der möchte, dass ich fotografiert werde. Der findet mich toll. Und spätestens dann hast du das Eis gebrochen und kannst dann auch eine richtige Fotosession machen und musst nicht aus 100 Meter Entfernung mit einem Teleobjektiv die irgendwen aus der Menge rausziehen, dann fotografieren. Ja, der merkt das, rennt auf dich zu und sagt, du hast mich gerade fotografiert. Genau dasselbe ist mir in Marrakesch auf dem Platz der Gaukler passiert. Ne? Ich habe das Weitwinkel drauf gehabt, so richtig 10 Millimeter, die Leute alle ganz klein im Bild. Ne? Mach da meine Fotos, plötzlich tockt es mich von hinten an, tock, tock, tock. Du hast gerade meinen Bruder fotografiert. 10 Euro. Sag ich so, dann zeig mir mal deinen Bruder auf diesem Bild hier. Dann hat er irgendwie gesucht, und dann ist er von dannen gegangen. Ne? Aber gerade jetzt einfach auch.
Ein Lächeln hilft ja auch meistens. Ne? Also, wenn, ne, dann nickt man und selbst wenn man gar nicht in Dialog kommen muss. Ne? Also, ich habe noch nie eine konfrontative Situation gehabt, ne? Weil ich lächel kurz und sage, toller Hut oder ne, tolle Frisur. Und dann bin ich auch schon wieder weg.
Oftmals also da reicht das ja auch. Genau, aber es gibt ja diesen schönen Satz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und der zählt in diesen Zeiten, glaube ich, ganz, ganz viel. Ja. Und das sollten wir halt einfach berücksichtigen. Ne? Auch wenn wir da sagen, da läuft eine ganz tolle alte Dame an mir vorbei, ein riesen Charakterkopf. Ne? Und sagst du, Mensch, boah, da jetzt ein schönes Schwarz-Weiß-Porträt zu machen. Du gehst zu ihr hin, sprichst sie an, sagst, was du machen möchtest. Und sie sagt halt einfach, nö, möchte sie nicht.
Genau. Ja, dann ist es halt so.
Dann ist es okay. Das ist natürlich okay. Klar.
Aber dann hast du ja bei den Giraffen und Löwen ja kein Problem. Ne? Alles ist gut.
Genau, und das ist das, was du sagst, Thomas, deswegen fotografiere ich in Kenia lieber die Wildlife, als dass ich die Menschen fotografiere, weil es ist ja auch so, es gehört ja dann auch immer eine Geschichte dazu. Also was zum Beispiel auch ein sehr probates Mittel ist, was eigentlich immer funktioniert, auch völlig unabhängig vom Land, auch zum Beispiel Wochenmärkte. Ein Riesenthema, kann man immer ganz tolle Fotos machen, da ist immer was los. Ob das hier in Deutschland ist oder in Italien, ganz egal. Nehmen wir als Beispiel Italien. Da war so ein Fischer und der hat Schwertfisch verkauft. Richtiger Charakterkopf, den habe ich auch in meinem Buch drin. Die Geschichte erzähle ich auch in meinem Buch, Der Start in die Reisefotografie. Und den wollte ich natürlich fotografieren. Wenn du jetzt natürlich dahin gehst und fotografierst den, während der einen riesen Galama an seinem Stand hat, das heißt gerade das Geschäft seines Lebens macht, und dann kommt noch einer und fotografiert ihn, dann kriegt er natürlich schlechte Laune. Da hat er keine Lust drauf.
Oder kann sich empfehlen, dass er der beste Fischverkäufer vor Ort ist. Also man kann immer alles.
Genau, genau. Aber der Trick bei der Geschichte ist, du merkst dir, wo der Stand war und gehst dann kurz bevor der Markt aufhört, dann gehst du hin zu ihm. Ja? Und dann ist er entspannt, hat sein Business gemacht, hat sich richtig schön die Taschen voll mit seinen Umsätzen und dann freut er sich, wenn jetzt noch einer kommt. Und der Opener ist natürlich, dass du irgendwas bei ihm kaufst. Erstmal kaufst du was. Weil davon lebt er, ob du dem einen nun einen Backschisch, einen Euro gibst dafür, dass du ihn fotografierst, oder du kaufst bei ihm was am Stand, dann hast du sogar noch was davon. Nämlich ein Stück schönes Thunfisch, was du nachher in die Pfanne schmeißen kannst. Und dann erzählst du ihm, dass du Fotograf bist und dass du ihn gerne fotografieren wolltest. Ja. Dann fotografiere ich, mache ich 2, 3 Fotos von dem, zeige sie ihm auf dem Display, dann sieht er schon, aha, der macht also nicht nur ein Foto. Das ist ja auch so ein Phänomen. Oftmals fragst du, darf ich ein Foto machen? Sie sagen ja, dann machst du ein Foto, die drehen sich um und weg, sind sie. Ne? Weil das halt so die Instagram-Mentalität ist. Ja? Aber du willst ja eine richtige Fotosession mit denen machen. Also gehst du hin, zeigst ihm das auf dem Display und erklärst ihm dann auf nonverbale Kommunikation mit Händen und Füßen oder auf Englisch oder auf Deutsch, egal wo du dich gerade befindest, dass du jetzt eigentlich erst anfängst zu fotografieren. Und dann fing der mir natürlich an, seine Geschichte zu erzählen. Dass er Kreuzfahrer war, dass er alle Länder der Welt bereist hat. Immer wenn er auf dem Schiff war, hatte seine Frau ihn betrogen. Dann kam der vom Nachbarstand und hat gesagt, ja, ich weiß noch, wie deine Frau dich mit dem anderen da betrogen hat. Weißt, der 3 Stände weiter. Und dann hast du die Geschichte, die du dann auch wirklich nachher zu diesem Bild erzählen kannst. Ne? Und das ist sensationell. Ne? Ja. Also sobald du einfach Kontakt mit den Menschen aufnimmst, dir auch wirklich Zeit nimmst, ne? Dieses Zeitnehmen, das ist ja auch wieder so ein Punkt, wo ich jeden drum beneide, wo die Fotografie keinen kommerziellen Charakter hat. Ne? Wenn ich einen Fotojob habe, der natürlich nach Zeit bezahlt wird, dann ist Zeit einfach auch ein Faktor, der da eine Rolle spielt. Ne? Also der Job muss innerhalb von 3 Stunden, innerhalb eines Tages, innerhalb von 3 Tagen, muss der durch sein. Ne? Ja. Und jemand, der nicht aus kommerziellen...
Ein geiles, der hat einfach Bild Zeit. Eine tolle Story ist einfach doppelt so viel wert, ne, finde ich. Ne? Also sonst hast du einfach nur ein tolles Bild gemacht, ne? Und so hast du Geschichte dabei. Ne? Bestenfalls sieht man das auch noch im Bild. Ne? Also das ist ja sozusagen die Kunst, wenn man, ich will es jetzt gar nicht Reisefotografie, es geht einfach nur um gelungene Bilder. Ne? Aussagekräftige, emotionale Bilder, ne? Das ist das Wichtige, was man machen muss. Ja. Ne? Und wenn es halt unterwegs ist, ist es halt noch schöner. Ne? Also du hast die Passion dann während des Reisens. Ne? Ich muss das während des Reisens nicht unbedingt machen. Also ich mache das manchmal, wenn ich Lust habe, aber für mich ist einfach gelungene Fotografie, da gehört immer eine tolle Story dahinter.
Also da haben wir ja praktisch jetzt den Übergang von der Reisefotografie zur Reportagefotografie. Das ist ja... Manchmal eins. Also ich denke, jetzt bei meinen Reisen sind das meistens Fischer, wo man auch stundenlang zugucken kann und auch ins Gespräch kommen kann. Dann.
Ja.
Ja.
Du, das kann der Fischer sein, das kann der Obstverkäufer sein, das kann der Kfz-Mechaniker sein. Jeder hat seine Geschichte, die er irgendwo zu erzählen hat. Ne? Und wenn man ihn fragt, dann erzählen die Leute ja auch gerne. Und wenn man dann wirkliches Interesse bekundet, dann ist das einfach, dann kann die Kamera eben auch dieser Door-Opener sein und ist dann nicht irgendwas, was eine Distanz zwischen den Menschen aufbaut, sondern wirklich das Medium, wie man dann kommuniziert und wie man die Leute zum Geschichteerzählen bringt.
Und du bist ja auch einer, der nicht auf den Mund gefallen ist, ne?
Gut, das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein Vorteil von mir, dass ich dann, das ist so meine italienische, sizilianische Ader, ne, die da noch durchkommt, ne, dass man auf die Leute zugeht. Das ist sicher nicht jedermanns Sache, aber auch da nochmal ein Tipp vielleicht für die Hörer. Ich habe einen sehr lieben Teilnehmer meiner Workshops, der schon ganz viel dabei war, der spricht keine Fremdsprachen. Ne? So, jetzt möchte er aber trotzdem beim Citywalk Menschen fotografieren. Was hat er gemacht? Er hat sich so ein kleines Fotobuch, so im Format 9x13, Pixi-Bücher, ne, hat er sich gemacht und hat da einfach 10, 12 Porträts reingemacht. Ne? Und wenn er dann jemanden sieht, den er gerne fotografieren möchte, dann geht er auf den zu, zeigt ihm dieses Pixi-Büchchen, ne, und dann kann der so ein bisschen durchblättern. Und wenn er die Kamera in der Hand hat, versteht jeder, was der jetzt will von ihm, dass er ihn fotografieren will, dass er ein Porträt von ihm machen will. So muss er die Sprache nicht können, ne? Und derjenige sieht gleich, ach, der fotografiert auch noch gut. Ne? Der kann das also. Also die Chance, dass ich auch noch ein gutes Foto für mich bekomme, ist dabei auch. Und so öffnet der sich Tür und Tor, obwohl er außer Deutsch keine andere Sprache kann. Toller Trick, fand ich sensationell, wie er das gelöst hat für sich. Ne?
Sehr schön. Gregor, hast du noch was?
Ich habe ehrlich gesagt nichts. Ich fand das sehr interessant, dass wir... dass wir da über Menschen und Tiere und ferne Länder gesprochen haben. Also wenn du nichts mehr hast, Thomas.
Und Autos.
Und Autos. Stimmt, Autos, ist ein deutscher Podcast. Ja, also, Autos, also, ganz wichtig. Also,
So viele Themen, ich weiß gar nicht, wie ich die Folge nennen soll. Egal. Nee, schön. Martin, ich habe mich echt gefreut, dass du dabei warst.
Sehr schön.
Und war mal ganz was anderes und nächstes Mal, gut, dass wir nicht so sehr viel über Streetfotografie geredet haben, weil nächstes Mal haben wir den Philipp Meiners dabei, der redet über Fotoprojekte und seine Serien. Der ist vorrangig Streetfotograf, das kommt dann sehr nächste schön. Woche dran.
Das werde ich mir auch schön, anschauen.
Natürlich.
Ja, lieber Thomas, letzte Frage an dich jetzt natürlich. Ja. Wenn du diese Geschichten so hörst, ne, würdest du jetzt auf eine Fotoreise mal mitgehen oder nicht?
Das habe ich dem Frank Fischer auch schon mal gesagt, mit dem ich ganz gut befreundet bin. Ich bin nicht der Typ dafür, ganz ehrlich. Ich mag nicht in Gruppen unterwegs sein. Also ich bin ein Einzeltäter in der Fotografie. Also
ist das so, ja?
Ja, das ist so.
Also so in der Runde machst du mir ja wirklich einen sehr geselligen Eindruck und ein Mensch, den man eigentlich ganz gerne dabei hat, ne? Der lachen kann, der sich freut, der Spaß an der Fotografie hat, ne? Das sind eigentlich die Leute, mit denen man sich eigentlich gerne umgibt und die man gerne mit auf Fotoreise hat.
Wahrscheinlich, ich weiß es nicht, ob ich es mal probiere, aber bis jetzt habe ich es nicht vor. Aber du machst schon Laune dazu, muss man schon sagen. Also,
das ist schön. Ne? Ja. Gregor, bei dir, wie sieht es bei dir aus? Hast du schon mal eine Fotoreise gemacht?
Nein, ich mache eigentlich immer meine eigene Fotoreise. Also ich bin seit ungefähr 10 Jahren immer individuell unterwegs. In Ländern, wo man das braucht, wirklich dann mit Fahrer und Guide und weil ich möchte halt das Programm bestimmen. Ne? Also ich bin so ein Typ, der dann sagt, ist ja toll, dass wir jetzt ein Programm haben, aber ich bleibe jetzt noch 4 Stunden hier bei den Fischern. Das möchte ich einfach selber entscheiden können. Also bin ich immer meine eigene Mini-Gruppe sozusagen. Ne? So, und das ist ein bisschen
teurer. Du und deine Kamera.
Meine Kamera, manchmal meine Tochter, manchmal meine Partnerin auch gerne. Aber da ist auch schon mal ein anderer Gast noch dabei. Ja, aber dann bei 4 ist dann auch Feierabend. Ne? Weil dann muss der eine muss Pipi und der andere will aber noch was anderes. Und das passt dann halt nicht. Ne? Da ist man halt besser in seiner Gestaltung. Aber ich gebe dir natürlich recht, 6 würde ich ja vielleicht auch noch akzeptieren. So, ne? Eben fiel ja mal die Zahl 6.
Na gut, interessant, wie ihr das so seht. Ja Mensch, ihr beiden, vielen Dank euch, dass ich heute bei euch sein durfte. Ja und ich würde mal sagen, lasst uns die Daumen drücken, dass es in der Welt bald wieder besser aussieht, dass Reisen bald wieder im vollen Umfang möglich ist und dass wir unserem schönsten Hobby hier weiterhin frönen können und wir alle tolle Bilder mit nach Hause bringen.
Wunderbar gesprochen. Vielen Dank,
Martin. Ne?
Und bis zum nächsten Mal.
Ich danke euch. Martin. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Bleibt fasziniert und fotografiert, sage ich immer.
Richtig. Jo. Ciao.